Ja, stark. Wir werden diese Woche Ostern feiern und ich möchte euch gern mitnehmen auf diesen Weg. Wer das dann noch intensiver erleben möchte, es geht dann Gründonnerstag und Karfreitag weiter und auch dann am Sonntag. Also es geht so dahin halt zum Sonntag, zu dem großen Freudenfest. Heute Palmsonntag, der Einzug Jesu in Jerusalem. Er wird berichtet in allen vier Evangelien und ich lese euch die Geschichte aus Lukas. Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, setzte er seinen Weg nach Jerusalem fort. Er ging vor seinen Jüngern her. Als sie die Orte Bethphage und Bethanien erreichten, die in der Nähe des Ölbergs liegen, schickte er zwei Jünger voraus. Geht in den Ort vor euch, sagte er. Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Eselsfohlen angebunden sehen, das noch nie geritten wurde. Bindet es los und bringt es mir. Wenn euch jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt einfach, der Herr braucht es. Sie gingen und fanden das Eselsfohlen genauso, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Und als sie es losbanden, fragten die Besitzer tatsächlich, warum bindet ihr das Eselsfohlen los? Die Jünger antworteten, der Herr braucht es. So brachten sie Jesus das Fohlen und warfen ihre Mäntel darüber, damit er darauf reiten konnte. Die Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Als sie die Stelle erreichten, an der der Weg den Ölberg hinabführte, fingen alle seine Anhänger an, Gott mit jautem Jubel für seine großen Wunder zu loben, die sie gesehen hatten. Gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt, Friede in der Höhe und Ehre im höchsten Himmel. Einige der Pharisäer in der Menge forderten ihn auf, Meister, rufe deine Jünger zur Vernunft. Doch er entgegnete ihnen, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Ich möchte euch einladen, euch in diese Szene hinein zu versetzen. Vielleicht mögt ihr auch die Augen zumachen, je nachdem, wie ihr so gestrickt seid. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs nach Jerusalem. Es ist Passafest. Und deshalb gehen sie so wie so viele aus seinem Volk nach Jerusalem. Ich denke mal, die Sonne scheint, so wie heute. Vermutlich waren sie auch in den Jahren zuvor beim Passafest in Jerusalem gewesen, denn das war üblich, dass man zum Passafest nach Jerusalem ging, wenn es halt irgendwie praktisch möglich war und sie sich das leisten konnten. Dieses Jahr würde es anders werden. Das hatte Jesus angedeutet. Offen, direkt, aber sie haben es eigentlich nicht verstanden. Und sie wollten es auch nicht hören. Er hat ab und zu gesagt, ja, wir werden nach Jerusalem gehen und da werde ich leiden. Aber sie haben dem widerstanden und wollten das nicht hören. Er hat auch gesagt, dass er sterben würde. Und dann hat er noch so ein komisches Wort gesagt, dass als Maria ihm die Füße gesalbt hat mit ihrem kostbaren Öl, dass das ein Vorgriff war auf die Salbung nach seiner Beerdigung. Das war üblich, dass man Tote salbte, aber irgendwie haben sie das auch nicht so recht verstanden. Sie haben vieles erst nach Ostern verstanden. Und natürlich, wir wissen jetzt, was Ostern auf uns zukommt. Wir sind schon etwas weiter, ist das schon lange her. Und von daher ist es für uns auch etwas leichter. Aber wenn wir uns einfach mal hineinversetzen, wie es damals war, sie haben es nicht verstanden. Ich warte mal, bis das Gespräch da hinten vorbei ist. Ja, und jetzt bitte ich euch, euch einfach mal in die einzelnen Personengruppen hinein zu versetzen. Und wir beginnen mit dem Volk. Da sind viele unterwegs, die alle nach Jerusalem gehen, weil sie eben auch dieses Passafest in Jerusalem erleben wollen. Sie kommen zusammen aus allen Teilen des Landes zu Fuß oder mit Reittieren und sie sehen Jerusalems Toren vor ihren Augen. Wow, Jerusalems Tore, das ist etwas ganz Besonderes. Vielleicht kommen sie nur einmal in ihrem Leben nach Jerusalem. Einmal. Es ist sozusagen die Erfüllung ihres Lebens. Und sie haben sich diese Reise viel kosten lassen. Ich lade euch ein, euch hineinzuversetzen in das Volk. In diese Einzelnen. Ihr seid jetzt ein Teil dieses Volkes. Und ich frage euch, was geht euch als Teil dieses Volkes durch Kopf und Herz? Und wer es sagen möchte, der darf sich melden. Ich möchte jetzt, also ich kann jetzt nicht alle interviewen, aber ein paar Leute, die sich melden werden. Was geht euch als Teil des Volkes, das auf dem Weg ist zum Passa nach Jerusalem, durch Kopf und Herz? Ich komme zu euch.
Es ist toll, Jesus zu sehen.
Irgendwas ist diesmal anders.
Ich freue mich schon auf dieses Passafest, dass das Passalamm geopfert wird und das ganze Volk zusammenkommt. Da sind wir eins, wir Israeliten in Jerusalem.
Danke, ihr Mitglieder des Volkes, was auf dem Weg ist. Dann sind die Jünger da. Sie waren 3 Jahre mit ihm unterwegs. Sie haben vieles Tolle mit ihm erlebt, auch Wundersames. Und sie waren ja auch schon oft mit ihm in Jerusalem. Aber dieses Jahr ist es irgendwie anders. Er hat so komische Andeutungen gemacht. Er würde leiden müssen, er würde sterben müssen. Maria hätte ihn fürs Begräbnis gesalbt. Und dann diese seltsame Aufgabe. Sie sollen ein Eselsfohlen holen. Und ich meine, wenn man sich da hineinversetzt, ein Eselsfohlen holen, was einem nicht gehört, und zu sagen, der Meister braucht es, wenn dann der Eigentümer kommt und sagt, was macht ihr mit meinem Esel? Das ist schon komisch. Erstaunlicherweise fragen sie nicht nach, warum sie das denn sollen. Sie tun es einfach. Und tatsächlich erleben sie, als der Besitzer mitkriegt, dass der Esel quasi gestohlen wird, fragen sie, was macht der mit unserem Esel? Ja, unser Meister braucht ihn. Und dann lässt er sie ziehen. Ihr seid jetzt die Jünger Jesu. Versetzt euch einmal hinein in die Rolle dieser Jünger. Was geht euch durch Kopf und Herz?
begleiten dich.
Warum unbedingt ein Esel? Ich hätte lieber eine Sänfte organisiert.
Der Meister hat gesprochen und uns einen Auftrag gegeben. Wir müssen ihn erfüllen.
Gibt es noch mehr Jünger hier?
Was hat Jesus da wieder vor? Der ist doch voller Überraschungen.
Ich verstehe ihn zwar nicht, aber ich bin ganz sicher, er ist Gottes Sohn und wird unser König.
Ich liebe ihn und werde das tun, was er möchte.
Und dann Jesus selbst. Tief innen weiß er, was geschehen wird. Das Herz ist ihm schwer. Er muss ausführen, wozu er gekommen ist. Seine Sendung ist tatsächlich, zu uns zu kommen, für uns zu leiden, für uns zu sterben. Aber er war ja ein Mensch. Er war Gott und Mensch, aber in dem Moment war er ein Mensch. Als er hier auf dieser Erde war, war er ganz Mensch, so wie wir. Und ich denke, es war ihm sehr schwer. Und er hat sich ja auch gelitten unter der Ahnungslosigkeit der Jünger. Er hat sie nun 3 Jahre ganz nah an sich herangelassen. Sie haben 3 Jahre Leben geteilt. Und er hat versucht, sie darauf vorzubereiten. Er hat ihnen gesagt, ich werde leiden und ich werde sterben. Und sogar sein Jünger, der immer für alles bereit war, hat gesagt, nein, das sollst du nicht. Du sollst nicht sterben. Du sollst nicht leiden. Das geht nicht. Und sie haben es nicht verstanden. Er hat sich nicht verstanden gefühlt und er war auch nicht verstanden von ihnen. Sie wissen nicht, was auf sie zukommt und er kann es ihnen nicht vermitteln. Und dann tun sie zwar, was er ihnen gesagt hat mit dem Esel, und dann machen sie ihm aus seinen Kleidern noch einen Sattel auf diesem Esel und er reitet ein. Doch das, was das Volk zum Jubeln bringt, ist für ihn ein ganz schlimmer Gang. Er betritt die Stadt seiner Hinrichtung. Und sie jubeln ihm zu, weil sie denken, dass er wahrscheinlich die Römer jetzt rausschmeißt. Das mit dem Esel hat ja eine bestimmte Bedeutung und diejenigen, die vertraut sind mit den Schriften des Alten Testaments, die wissen, dass es mit dem Esel etwas auf sich hat. Der Esel ist ein messianisches Zeichen. Das Volk begrüßt ihn quasi als den Messias. Das ist verheißen. Der Messias soll nicht mit einem Pferd einreiten, sondern auf einem Esel. Doch was verbinden sie mit einem Messias? Mit dem Messias verbinden sie, dass er die Römer rausschmeißt, dass sie frei werden, dass Israel wieder groß wird, so wie zu Zeiten des Königs David. Dass die Gewalt aufhört. Und ich glaube, wir können uns diese Gewalt in diesem Land gar nicht vorstellen, wie schlimm die war. Da war Staatsterrorismus. Da hingen immer mal wieder Umstürzler an Kreuzen. Und da waren die Wegesränder gesäumt mit hingerichteten Menschen an Kreuzen. Das haben sie gesehen jeden Tag und darunter haben sie gelitten. Und sie wissen, es kommt ein Messias und dieser Messias wird Frieden schaffen. Und dieser Messias wird auf einem Esel reiten. Es gibt sehr viele Prophetien, die mit diesem Esel zu tun haben. Sie erwarten den Tag des Herrn. Sie erwarten, dass er Schnips macht. Und deshalb jubeln sie ihm zu. Warum jubeln sie ihm wohl zu? Das ist sicher das, was die im Kopf haben, die die Schriften kennen. Viele werden ihm zujubeln, weil sie satt geworden sind bei den Brotvermehrungen, die er gemacht hat. Viele werden ihm zujubeln, weil sie geheilt worden sind, weil sie krank waren. Viele werden ihm zujubeln, weil sie gehört haben oder es mitgekriegt haben, wie er Tote auferweckt hat. Dass er tolle Predigten gehalten haben. Und die Jünger jubeln ihm auch zu. Sie gehören ja schließlich dazu, sie sind mit ihm unterwegs. Es ist auch ein bisschen ihre Ehre, dass das Volk Jesus zujubelt. Jesus geht seinen Weg, er erfüllt die Verheißungen, damit die Schrift erfüllt wird. Er nimmt den Jubel an, wissend, dass er der Messias ist, aber wissend, dass auch schlimme Dinge auf ihn zukommen werden. Versetzt euch doch einmal in Jesus hinein. Jesus, der reitet auf einem Esel nach Jerusalem. Was geht dir, Jesus, durch Kopf und Herz?
Endlich, fast am Ziel der Reise. Vater, verlass mich nicht, ich habe Angst.
Jetzt preisen Sie mich und ehren mich und danach töten Sie mich.
Wie wird das wohl werden in den nächsten Tagen?
Ja, wie wird das werden? Johannes und Lukas berichten noch von einer weiteren Gruppe und das sind die Pharisäer. Für sie war das unerträglich, was da geschah. Die Welt läuft ihm nach. Hört auf mit dem Jubeln, ihr Jünger. Lasst das, seid doch vernünftig, bringt das Volk zum Schweigen. Sie sehen ihre Felle wegschwimmen. Jesus predigt mit Vollmacht. Er hat Kraft. Seine Predigten haben Kraft. Es geschieht, wenn er etwas sagt, das, was er gesagt hat. Es geschieht. Es ist nicht nur etwas für den Kopf, sondern es hat Kraft. Es geschieht etwas. Es ist nicht langweilig und trocken, sondern es geschieht etwas. Und er muss weg. Sie laufen ihm alle nach. Aber sie vermögen den Jubel nicht zu stoppen. Wenn die aufhören werden, die Steine beginnen zu schreien, sagen die Jünger. Und natürlich, sie kennen die Verheißungen mit dem Esel. Sie kennen es. Und sie wissen, dass der Messias kommen soll. Aber sie können sich nicht vorstellen, und wollen das absolut nicht wahrhaben, dass es Jesus sein könnte. Sie empfinden es als Gotteslästerung und als Anmaßung. Versetzt euch mal in die Rolle der Pharisäer. Man muss noch dazu sagen, die Pharisäer kommen bei uns immer etwas schlecht weg. Eigentlich sind sie die Frommen. Eigentlich sind sie die, die es wirklich ernst meinen mit dem Glauben. Eigentlich sind sie die, die ihr ganzes Leben gegeben haben für Gott. Die ihm folgen. Die nichts mehr wollen, als das Reich Gottes kommt. Was geht euch durch den Kopf und durch euer Herz, ihr Pharisäer?
Was maßt er sich eigentlich an, genau das zu tun, was eigentlich die Verheißung ist in den Schriften?
Diese fürchterlichen Charismatiker, die haben überhaupt keine Ahnung, was hier läuft. Wir sind die Einzigen, die wirklich wissen, was hier los ist. Und sieh doch mal das Volk, die sind wirklich arm dran, wenn sie uns nicht hätten.
Genau.
Höchste Zeit, dass man ihn festnimmt und verurteilt.
Eigentlich weiß ich, dass er der Messias ist, aber ich will meine Macht nicht verlieren.
Wenn dieser nicht aufhört, das Volk aufzuwiegeln, werden die Römer uns alle vernichten.
Wie viele falsche Messias müssen wir denn noch entlarven?
Ja, ihr merkt, die haben das ernst gemeint, die Pharisäer. Das waren ihm wirklich tiefe Anliegen. Wo sind wir in dieser Geschichte? Beim Volk vielleicht, die ihm zujubeln, weil sie etwas Gutes erlebt haben mit ihm, weil sie erlebt haben, dass Gott ihnen geholfen hat in einer schwierigen Situation. Weil sie Heilung erlebt haben, eine Prophetie bekommen haben, Segen bekommen haben, seine Gegenwart gespürt haben. Die Frage ist dann, ob wir weiter jubeln, wenn es anders kommt. Wenn wir mal nicht die Hilfe so bekommen haben, wie wir es uns gewünscht haben, wenn wir nicht gesund geworden sind, wenn wir etwas Schlimmes erleben. Etwas, was wir nicht einordnen können. Etwas, was nicht zu unserem Gottesbild passt. Oft fragen wir ja, wo ist Gott, wenn er das zulässt? Und der nächste Schritt ist, ja, wenn das geschieht, kann es dann einen Gott geben? Das Volk. Oder sind wir wie seine Jünger? Irgendwie kapieren wir nicht, was geschieht, aber wir tun trotzdem das, was er uns sagt. Vielleicht finden wir es auch ganz schön, dass wir bei dem Jubel dabei sein können. Aber irgendwie erwarten wir auch was anderes von ihm. Also auf keinen Fall so ein Leiden. Auf keinen Fall diese Schwachheit. Wir wünschen uns doch viel eher, dass er so auftritt wie ein Starker. Für viele Menschen ist es unvorstellbar, dass wir einen Gott verehren, der gestorben ist. So jämmerlich. Sie wollen einen Starken haben. So schwach kann doch Gott nicht sein. Oder sind wir wie die Pharisäer, die den Jubel über Jesus nicht ertragen können und die die fanatischen Jünger zum Schweigen bringen wollen. Es gibt noch eine weitere Variante. Ich möchte euch einladen zu dieser weiteren Variante. Das ist der Esel. Es ist derjenige, über den kein großes Aufhebens gemacht wird. Normalerweise würde sich so ein junger Esel auch gar nicht reiten lassen. Da saß noch nie jemand drauf, den muss man erst mal zureiten. Und Jesus steigt auf und er reitet ihn und er macht keine Mucken. Er bockt nicht, er lässt es einfach zu. Und er lässt sich auch durch den Lärm nicht beeindrucken. Ein Pferd würde scheuen bei diesem Lärm, ein Esel nicht. So habe ich gelesen. Ich kenne mich besser mit Pferden aus, aber da kann ich sicher sagen, ja, die scheuen. Einen Esel habe ich noch nie geritten. Und er wird zum Zeichen für einen, der Jesu Herrschaft anerkennt, und er wird zum Vorbild des Glaubens. In Jesaja 1, Vers 2 heißt es, oder Vers 3, der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Einsicht, keine Erkenntnis, mein Volk keine Einsicht. Der Esel kennt die Krippe des Herrn. Der Esel erspürt, wer Jesus ist. Er erspürt das Wesen Jesu. Und er spürt, ich bin reich beschenkt, ich darf den Herrn der Welt tragen. Was für eine Ehre. Jesus hat mich erwählt, ihn zu tragen. Ich darf Jesus dienen. Es gibt eine Kommunität, die nennen sich Christusträger. Ich fand das, als ich das zum ersten Mal gehört habe, einen komischen Begriff. Aber genau daher kommt es. Sie wollen Christus in die Welt tragen. Sie wollen wie ein Esel Christus in die Welt tragen. Eigentlich eine schöne Rolle. Ich finde es die schönste in dieser Geschichte. Ich lade euch ein, Esel Jesu zu werden. Nicht zu bocken, nicht zu scheuen. Wenn er etwas von uns will, was wir nicht sofort verstehen, und uns einfach von ihm gebrauchen zu lassen. Nicht über die Last zu klagen, auch nicht wegzulaufen vor dem Lärm, auch nicht ihm zu widersprechen. Ich glaube, er möchte an viele Orte mit uns reiten, hinreiten. Lasst uns diese Esel sein. Jesus, diese Geschichte ist uns vertraut, schon viele Jahre. Ich bitte dich, dass wir sie mit dem Herzen verstehen. Und ich bitte dich, dass wir uns einlassen können auf diese Rolle, dein Esel zu sein, dich zu tragen in diese Welt. Es gibt ja auch das andere Bild, dass du in uns lebst. Auch dann tragen wir dich in diese Welt. Und genau das möchtest du, dass du durch uns in diese Welt hineinkommst, dass durch uns dieses dein Handeln in dieser Welt aufleuchtet, dass du durch uns deine Werke tun kannst. Lass uns eine Weile innehalten und uns fragen, ob wir bereit dafür sind, dieser Esel Jesu zu sein. Herr, lass uns Christusträger sein. Amen.